Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister, werte Gäste. Ich hoffe natürlich, dass ihr heute alle schon an eure Mutter oder an eure Frau gedacht habt oder noch gedenken werdet am Muttertag, denn sie hat sehr viel Arbeit mit dir gehabt oder mit ihren Kindern. Ja, da es meine erste Predigt ist, würde ich auch darum bitten, dass ihr mir danach eine Rückmeldung gebt, sowohl vom Vortragsstil als auch vom Inhalt. Ja, heute wird die erste Predigt sein zu der Ältestenschaft. Die Überschrift ist die Gemeinde und ihr Verhältnis zu den Ältesten. Denn wir wollen ja als Gemeinde Älteste einsetzen. Das heißt, davor muss man sie auch erkennen, die Ältesten. Und dazu muss man wissen, welche Kriterien es sind, nach denen man die Ältesten einsetzen soll. Oder nach denen man sie erkennen soll. Das ist der Inhalt von heute. Es wird eine Einleitung geben, dann das erste Kriterium wird sein: freiwillig, untadelig, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig und gastfrei. Und ich denke, da haben wir gut zu tun. Und die erste Frage, die wir uns vorher stellen wollen, ist, warum sollen wir denn überhaupt Älteste einsetzen? Und dazu möchte ich einen Bibeltext vorlesen. Da noch zur Erklärung, ihr müsst nicht alle Bibelstellen mitschlagen. Ich habe versucht, alle per PowerPoint anzubringen oder ja, dass ihr es mitlesen könnt, denn es werden einige Bibelstellen sein. Lesen wir zuerst Titus 1, Vers 5. Da steht: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen sollst, wie ich dir geboten hatte. Ja, Paulus gibt hier dem Titus Anweisungen, dass er auf Kreta Älteste einsetzen soll. Und da sehen wir auch schon den Grund dafür, keine Älteste zu haben, ist ein Mangel und den soll man in Ordnung bringen. Ja, es gibt in der Schrift mehrere ausführliche Kriterienkataloge, so will ich es mal nennen, und den wir uns anschauen möchten, auch recht komplett, natürlich nicht nur heute, sondern auch in den folgenden Predigten, ist aus 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7. 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 7, da steht: Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ja, die Aufzählung hat den Zweck, dass natürlich nur die Männer Älteste werden, die auch Gott haben möchte. Und der Älteste soll natürlich in erster Linie durch diese Kriterien ein Vorbild der Gemeinde sein. Und da möchten wir auch einen Bibeltext lesen, wo auch einige Kriterien kommen, auf die wir heute auch immer wieder Bezug nehmen. Und zwar steht es im 1. Petrus 5, 1 bis 5. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern breitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und wie wir es hier im Vers 3 gelesen haben, im Petrusbrief, dass die Ältesten in erster Linie Vorbilder der Herde sein sollen. Und sie sollen dadurch den Gläubigen im Glauben vorausgehen und durch dieses Vorbild bekommen sie auch Autorität. Hier seht ihr es, so soll dieser Hirte, der die Herde Gottes hütet, beschaffen sein, durch Vorbild leiden. Und wir haben es auch gelesen im Vers 3, dass er eben nicht über seine Schafe, über die Herde Gottes herrschen soll. Also so wie dieser hier, der versucht, die Herde zu bezwingen, Macht und Kontrolle durch Zwang auszuüben und die Herde vor sich herzutreiben, so soll natürlich ein Ältester nicht sein. Und ein sehr gutes Beispiel dafür finden wir bei Jesus Christus, der der Oberhirte ist und uns in allen ein Beispiel ist. Und er hat uns ja ein Beispiel für ein Beispiel hinterlassen, will ich mal sagen. Und das möchten wir zusammen auch lesen. Und zwar ist das Johannes 13, Verse 2 bis 5. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und gürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Wir lesen weiter ab Vers 13. Nachdem die Fußwaschung vorbei ist: Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Ja, so sollen eben auch die Ältesten ihren Dienst in der Gemeinde vollführen. Sie sollen eben durch ihren Lebenswandel dazu beitragen, dass die Gläubigen Jesus immer ähnlicher werden. Denn das ist unsere Aufgabe auf dieser Erde, Jesus im Charakter und in den Werken nachzustreben. Und dadurch ist eben auch der Sinn des Ältesten, auf Jesus Christus durch sein Vorbild hinzuweisen. Denn alle Eigenschaften leiten sich eben auch von unserem Herrn Jesus Christus ab. Und da möchte ich dann auch bei den einzelnen Eigenschaften, sofern mir das immer gelungen ist, darauf einzugehen. Ja, und wenn man einen Hirten natürlich sucht, ist es natürlich auch logisch, dass man einen Hirten sucht, der diese Ausbildung zum Hirtendienst eben auch hat. Denn keiner von uns würde auf die Idee kommen, wenn er einen Hirten für seine Schafsherde sucht, einen Klempner anzustellen, dass der irgendwie die Schafsherde hüten kann. Nein, der Klempner hat was völlig anderes gelernt. Der kann den Abfluss reinigen, kann den tropfenden Wasserhahn wieder reparieren, aber höchstwahrscheinlich oder sicherlich nicht eine Herde hüten und schon gar nicht eine Herde Gottes hüten. Deswegen kann man sagen, sind diese ganzen Kriterien auch eine Art Abschlusszeugnis, um diesen Hirtendienst in der Gemeinde Gottes zu vollziehen. Ja, und etwas anderes sehen, für was man diese Kriterien eines Ältesten auch sehen kann, ist eine kleine Zusammenfassung des praktischen Christenlebens für jedermann. Denn diese Kriterien, die hier stehen, gelten eben nicht nur für den Ältesten, sondern sie gelten für jeden Gläubigen, nach dieser er auch zu streben hat. Und das möchte ich dann auch bei den Kriterien auch immer wieder mit sagen. Ja, was wir vorher noch klären möchten, ist auch, wer setzt denn eigentlich Älteste ein? Da möchten wir uns auch einen Text anschauen oder zwei. Und zwar Apostelgeschichte 14, 21 bis 23. Da steht: Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt, also das war Paulus und Barnabas auf ihren Missionsreisen, und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonien und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an dem sie gläubig geworden waren. Ja, auf ihrer zweiten Missionsreise sozusagen war es Paulus und Barnabas, der die Älteste in diese neu gegründeten Gemeinden eingesetzt haben, wie wir es schon gelesen haben. Titus sollte das auf Kreta tun und im 1. Timotheusbrief sollte das Timotheus tun und hat auch eine Ermahnung, die Hände niemanden schnell aufzulegen. Und jetzt heißt es aber doch eigentlich immer, dass der Heilige Geist die Älteste einsetzt. Und das stimmt natürlich auch, das lesen wir in Apostelgeschichte 20. Da möchte ich auch den Text dazu lesen, und zwar 27 bis 28. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ja, hier in dieser Bibelstelle lesen wir, dass eben der Heilige Geist die Ältesten einsetzt. Und die Lösung ist natürlich, dass der Heilige Geist in einem Menschen diese Charakterveränderung hervorbringt und ihnen auch die nötigen Gaben dazu gibt, um diesen Dienst als Ältesten zu tun, was natürlich auch schon vorher ein Stück weit sichtbar ist. Denn wichtig beim Einsetzen des Ältesten ist nicht die Person, die einsetzt. Ob das jetzt ein Paulus, ein Barnabas, ein Titus, ein Timotheus ist, ist eigentlich egal, sondern es kommt auf den zu Einsetzenden an. Derjenige, der eingesetzt wird, der oder die Ältesten, das ist das Wichtige daran, dass es eben nach den Kriterien Gottes geschieht und nicht nach menschlichen Kriterien. Ja, das war jetzt die Einleitung gewesen und wir wollen uns dem ersten Kriterium widmen. Ich habe es jetzt mal freiwillig genannt, das kommt jetzt in diesem Text nicht drin vor, aber wir werden dann sehen, dass es da umschrieben ist. Wir lesen 1. Timotheus 3, Vers 1, da steht: Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Ja, trachten heißt, dass man nach etwas strebt, dass man es begehrt, dass man einen inneren Wunsch hat, dies zu tun. Ja, jetzt werden sich vielleicht viele so ein bisschen Magenschmerzen bekommen. Oh je, jetzt trachtet hier jemand nach einem Ältestendienst. Aber was er oder nach was er trachtet, das steht schon hier, ist ein Dienst. Ja, er lädt sich damit sehr viel Arbeit auf und es wird hier auch nicht in den Vordergrund das Amt gestellt. Man ist ja schließlich auch nicht von Amts wegen Evangelist, nur weil man ja den Heilsweg kennt, sondern man ist Evangelist, indem man das tut, indem man aktiv auf Menschen zugeht, ihnen die frohe Botschaft verkündigt. Und so ist man auch nicht einfach nur Ältester irgendwie, sondern indem man diesen Dienst tut. Und nach diesem Dienst zu trachten ist an und für sich auch nichts Falsches. Das Wichtige daran ist eben, dass die Motive stimmen und man eben auch diese Charaktereigenschaften hat, um der Herde zu dienen und sie eben nicht als Eigentum ansieht. Ja, und wie dient ein Ältester? Das hatten wir schon, eben durch Vorbild und durch seine Gaben für die Herde. Und der Grund, für was er das macht, warum soll er ein Vorbild sein, das möchten wir uns auch anschauen. Da lesen wir dazu Epheser 4, Verse 11 und 12 habe ich geschrieben, da bis 13, okay. Epheser 4, 11 bis 13. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und jetzt kommt das, was der Sinn des Dienstes eines Ältesten ist: zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannenreife, zum Maß der Vollreife Christi. Ja, das sollen die Motive eines Ältesten sein. Ja, nachdem er trachtet, und wenn das die Motive sind, dann ist es auch nicht schlimm, dass er das anstrebt. Und wir sehen auch, ja, die Herde Gottes zum Vollreife Christi zu bringen, ist natürlich auch ein schönes Werk, so wie wir es im 1. Timotheus 3, 1 gelesen haben. Und wenn wir uns das Ziel eines Ältesten anschauen, kann man vom Prinzip her sagen, dass Leiterschaft, dass christliche Leiterschaft Einflussnahme bedeutet, um diesen Begriff mal einfach herunterzubrechen. Einflussnahme, damit eben die Gläubigen Jesus ähnlicher werden und damit sie reife Christen werden. Ja, wenn jemand natürlich nach diesem Dienst trachtet, dann wird es in der Gemeinde vorher schon sichtbar. Er wird sich dann in irgendeiner Form um die Herde kümmern, denn dieses Hüten kann man auch mit sich kümmern frei übersetzen. Alexander Strauch schreibt in seinem Buch dazu: Einen geistgewirkten Wunsch nach einem Ältestendienst ohne ein damit einhergehendes Anzeichen für ein aufopferndes, liebevollen Dienst sowie für eine Liebe zu Gottes Wort gibt es nicht. Ältestenschaft ist kein Posten in einem entscheidungsfällenden Gremium, sondern eine anstrengende Aufgabe. Ja, wie wir es im Petrusbrief gelesen haben, 1. Petrus 5, Vers 2, soll eben dieser Dienst auch nicht aus Zwang sein. Und da ist ja schon die große Frage, wer könnte denn einen zwingen, Ältestendienst zu tun? Ja, und das Erste, was mir eingefallen ist und auch einige Ausleger schreiben, ist natürlich die Gemeinde. Ja, man sieht vielleicht niemand anders, da ist nur der oder die da und dann bestürmt man ihn, dass er doch bitte Ältester wird, um diesen Dienst zu tun, aber der Mann ist innerlich gar nicht bereit dafür, diesen Dienst zu tun und tut ihn dann im Endeffekt nur, weil die Gemeinde das möchte, weil die Gläubigen das möchten. Oder zum Beispiel die eigene Frau könnte einen dazu drängen, ja, weil sie sich toll findet, dass sie Frau eines Ältesten ist. Oder natürlich der eigene Stolz, Egoismus oder das freundliche Umfeld wären auch Sachen, wo man sagen kann, das würde an aus Zwang sein und eben nicht freiwillig. Denn der Älteste, so steht es im 1. Petrusbrief, soll freiwillig gottgemäß. Das heißt, er möchte das tun, weil der Heilige Geist ihm das aufs Herz gelegt hat. Und so soll dieser Dienst gehen. Denn ja, wenn er das freiwillig tut, dann wird er natürlich auch die Lasten versuchen zu tragen. Wilfried Block schreibt in seinem Gemeindebauheft zur Ältestenschaft: Die Bürde ist größer wie die Würde. Und ich denke, das ist ein wahres Wort. Es ist natürlich auch nicht falsch, wenn jetzt keine Ältesten da sind, in so eine Lücke zu springen. Es ist sogar gut so, nur soll sie eben der Einzelne von Gott gegeben ansehen und dann diesen Dienst auch mit Freuden und mit Elan tun. Denn es gibt natürlich schon einen gewissen Zwang, nämlich von Gott her, der einen die Gaben für so einen Ältestendienst, für so ein Ältestenamt gegeben hat. Denn Gaben sind immer auch Aufgaben. Und ein Zitat von einem Prediger aus dem Alexander Strauch, seinem Buch über Ältestenschaft, schreibt: Ein einziger Freiwilliger ist so viel wert wie zwei, die unter Druck dienen. Ja, und damit sich da natürlich niemand hineinmogeln kann, auch in diesen Dienst, sollen sie natürlich auch vorher zuerst erprobt werden. Das lesen wir auch in diesem Abschnitt vom 1. Timotheus. Da steht: Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Und deswegen seid ihr, liebe Gemeinde, da natürlich mit eingebunden, die zukünftigen Ältesten mit zu begutachten, quasi eine Probezeit zu geben, und dann sollen sie als Älteste dienen. Ja, jetzt sollen natürlich nicht nur die Ältesten nach ihren Gaben streben oder danach trachten, sich zu einzubringen, sondern jeder einzelne Gläubige ist angehalten, seine Gaben, die er von Gott hat, einzubringen. Das steht im 1. Petrus 4, Vers 10 zum Beispiel. Da steht: Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und unser großes Vorbild ist auch hier wieder Jesus Christus. Da steht in Markus 10, Vers 45: Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ja, kommen wir zum ersten Kriterium oder zum zweiten, je nachdem, wie man es nimmt, was wirklich explizit genannt wird. Das bedeutet untadelig. Untadelig heißt, ja, er ist unangreifbar im Charakter, man kann an ihm keinen Anstoß geben, also nichts Gravierendes an ihm einen Anstoß geben. Und man kann dieses untadelig so als einen Oberbegriff sehen für die folgenden Kriterien, die danach kommen. Das heißt, untadelig, Punkt, 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 ist man durch diese nachfolgenden Kriterien. Und warum soll dieser Älteste denn jetzt eigentlich untadelig sein? Da finden wir auch die Antwort im Gottes Wort. Und zwar steht es in Titus 1, Vers 7, wo die andere Aufzählung der Kriterien der Ältesten ist. Dort steht: Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Und hier sehen wir auch den Grund dafür, warum er untadelig sein soll. Denn der Älteste ist Gottes Verwalter. Ja, er verwaltet hier nicht sein Eigentum, er verwaltet hier nicht seine Gemeinde, sondern er ist in Anführungszeichen nur Unterhirte und der Oberhirte ist natürlich Jesus Christus. Und ein Verwalter handelt nicht im eigenen Interesse, sondern er handelt im Interesse oder zugunsten des Eigentums einer anderen Person. Und diese Person ist Jesus Christus. In diesem Interesse handelt er. Und das sollte jedem Ältesten und natürlich auch jedem Gläubigen bewusst sein, dass hier er die Braut, den Leib Jesu Christi verwaltet, den sich Jesus Christus durch sein kostbares Blut erworben hat. Das sollte man sich bei diesem Dienst wirklich immer bewusst vor Augen machen, dass jeder einzelne Gläubige in der Gemeinde durch das kostbare Blut Jesu Christi erworben wurde. Und es soll natürlich nicht nur der Älteste untadelig sein, sondern alle Gläubigen sollen einen tadellosen Lebenswandel haben. Und das steht im Philipper 2, Vers 14 bis 15. Da steht: Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ja, nicht nur der Älteste hat dieses Kriterium untadelig, sondern jeder Gläubige, der ein Nachfolger Jesu Christi sein soll und will, soll untadelig sein. Und auch hier wieder das große Vorbild ist natürlich Jesus Christus. Durch seinen Lebenswandel auf dieser Erde, der in allem versucht wurde, nur ohne Sünde gewesen ist. So schreibt es der Hebräerbrief. Und auch Pilatus konnte zum Beispiel nichts an ihm Verwerfliches, nichts Tadeliges finden, so dass eine Verurteilung gerechtfertigt wäre. Nun, wir werden natürlich nicht diese Sündlosigkeit wie Jesus Christus schaffen. Wir sollen sie natürlich anstreben, aber man kann zu untadelig sagen auch, dass man es durch ein normalen, anständiges, christliches Leben beweist, sozusagen. Das nächste Kriterium ist Mann einer Frau. Wörtlich übersetzt heißt es ein Frau-Mann, das ist ein Zahlenwort und die Auslegung davon ist, dass es heißt, er ist einer einzigen Frau treu. Das ist ein ziemlich, so habe ich gelesen, schwieriger griechischer Text oder Wortlaut und ist umstrittener Vers. Früher hat man auch gedacht, er darf nicht wieder heiraten, der Älteste, obwohl seine erste Frau schon gestorben ist oder dass er eine Frau haben muss, sozusagen. Und was es natürlich nicht heißt an dieser Stelle eben, dass er mit einer Frau verheiratet sein muss, das sagen die Ausleger dazu. Und in Klammern möchte ich aber setzen, dass es allerdings gut wäre, wenn er verheiratet ist. Aber dazu werden wir an anderer Stelle mal in einer anderen Predigt dazu kommen. Was es eben auf jeden Fall heißt, dass er aktuell nur eine Frau hat, was Polygamie ausschließt und wie es schon gesagt hat, dass er dieser einen Frau wirklich treu ist, dieser Frau eben anhängt und nur dieser Frau anhängt. Denn wenn man mit einer anderen Frau schläft, dann hängt man nicht mehr seiner Frau an, sondern auch ein Stück weit dieser anderen Frau im geistigen Sinne. Das steht im 1. Korinther 6, 16, da steht: Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Ja, Ich muss natürlich auch sagen, wie das bei dem schwierigen Thema der Wiederheirat jetzt ist, was in diesem Kontext natürlich mitschwingt. Das möchte ich einfach hier heute Morgen ausklammern, da ich da eben einfach noch nicht die Erkenntnis dazu habe und es auch 1000 verschiedene Facetten dazu gibt. Was wir allerdings auf jeden Fall bedenken sollten, ist, wenn ein Ältester wieder verheiratet ist, obwohl seine erste Frau noch lebt, ist, ob er überhaupt dann für die Gläubigen in der Gemeinde noch ein Vorbild ist. Denn das ist ja schließlich sein Dienst, ein Vorbild zu sein. Das ist die Frage, die ich mir dazu gestellt habe. Kommen wir zum nächsten Kriterium, nüchtern. Nüchtern kann man auch sagen, selbstbeherrscht, ausgewogen. Im ursprünglichen Sinne hieß es ein mäßiger Weingenuss, aber es wird an den meisten Stellen einfach im übertragenen Sinne verwendet, denn wie wir es im 1. Timotheus Kapitel 3 gelesen haben, an anderer Stelle kommt dann ein Kriterium, dass er kein Trinker ist. Deswegen kann man das hier als eine Übertragung sehen. Und nüchtern heißt, ist eine geistige Mäßigkeit. Er ist selbstbeherrscht, er hat ein ausgewogenes Urteil und frei und hat eine Freiheit von beeinträchtigten Übertreibungen. Es ist kein Mensch, wo das permanent bei seinem Gefühlsleben hoch und runter geht. Er neigt eben nicht zu Übertreibungen oder umstürzten Handeln. Man kann dazu sagen, er ist stabil, umsichtig, selbstbeherrscht, mit kühlem Kopf, eine ausgeglichene Persönlichkeit. Das so kann man nüchtern umschreiben. Jetzt gilt es natürlich auch wiederum nicht nur für diesen Ältesten, sondern wir alle sollen nüchtern sein. Dazu steht im 1. Petrus, Vers 1 bis 13, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ja, und ein Beispiel, wo dieses Nüchtern in der Bibel vorkommt, an einer anderen Stelle ist, dass das, oder ich muss anders fangen, nüchtern wird immer in Verbindung damit gebracht, dass man vor dem Teufel sich in Acht nehmen muss. Und eine Bibelstelle dazu ist der 1. Petrus 5, 8. Da steht, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, das heißt, ich soll meine Entscheidungen abwägen aufgrund auch von geistigen oder geistlichen Wahrheiten. Das heißt in diesem Fall hier, dass ich weiß, dass es einen Teufel gibt, der einen verführen kann und ich deswegen immer wachsam sein soll. Und auch hier wieder unser großes Vorbild ist Jesus Christus. Er war mal im buchstäblichen Sinne des Wortes wirklich nüchtern, nämlich wo er 40 Tage nichts gegessen und getrunken hatte in der Wüste. Da war man auf jeden Fall nüchtern. Man muss vor einer Operation nüchtern sein. Das könnten 8 Stunden sein. Aber Jesus Christus war hier 40 Tage nüchtern gewesen. Und der Teufel hat ihn natürlich versucht sozusagen. Aber Jesus Christus hat mit dem Wort Gottes widerstanden. Und das soll jeder Gläubige machen, wenn er, oder deswegen soll jeder Gläubige nüchtern sein, dem Teufel mit dem Wort Gottes zu widerstehen. Kommen wir zum nächsten Kriterium, das heißt besonnen. Das kann man übertragen mit vernünftig, objektiv, mit wachem Verstand. Das ist wie bei nüchtern mit Selbstbeherrschung gemeint. Und die Elberfelder Studienbibel schreibt zu diesem Wort, es ist eine Person, die freiwillig ihre Freiheit zugunsten des Dienstes für Gott einschränkt und in diesem Dienst ihren gesunden Menschenverstand einsetzt. Fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Und auch hier wieder soll natürlich nicht nur der Älteste besonnen sein, sondern wir alle als Gläubige sollen besonnen sein. Auch hier dazu eine Bibelstelle aus Römer 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ja, hier wird besonnen nicht nur gesehen für überlegte Entscheidungen, sondern auch das rechte Maß an Selbsteinschätzung. Das ist auch besonnen. Kommen wir zum, soweit ich weiß, zum vorletzten Kriterium für heute. Das ist anständig. Kann man mit bescheiden, ordentlich, sittsam, würdig umschreiben. Es ist das Gegenteil von chaotisch. Das heißt, der Älteste oder zukünftige Älteste benimmt sich ordentlich, korrekt, hat ein anständiges Auftreten und vor allem einen anständigen Lebenswandel. Es sollte da dem Ältesten jetzt zum Beispiel nicht anhaften, dass er nie jemanden grüßt. Gut, das sind jetzt ja so ein paar kleine Regeln, aber das kann man einfach mit einem normalen Anstand begründen. Plato, habe ich auch wieder aus der Elberfelder Studienbibel, Plato umschreibt mit anständig diejenigen Bürger, die ruhig im Land wohnen und ihren Bürgerpflichten nachkommen. Das ist ein anständiger Mensch und er kann sozusagen sein Leben sinnvoll ordnen und auch seine Ziele erreichen. MacArthur schreibt dazu, zu anständig in Bezug auf Ältestenschaft: Wenn er nicht sein eigenes Leben in Ordnung halten kann, wie soll er dann Ordnung in die Gemeinde bringen? Und ich denke, da hat er natürlich recht. Einfach wenn wir das wieder vor Augen führen, wenn er ein Vorbild ist, dann muss das natürlich alles stimmen. Jetzt ist es auch hier wieder so, natürlich sollte nicht nur der Älteste anständig sein, sondern wir alle als Gläubige sollten anständig wandeln. Auch hierzu ein Bibelvers, und zwar Epheser 5, Verse 3 und 4. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Hier haben wir das Gegenteil von, dass Unanständigkeiten sich nicht geziemen. Kommen wir zum letzten Kriterium, wo ich etwas mehr Zeit dafür verwenden möchte, wie bei den letzten dreien. Und zwar wäre das gastfreundlich. Philoxenos, den Fremden liebend. Wer ein bisschen Griechisch kann, Philo, die Liebe, das weiß man noch. Xenos ist der Fremde, das heißt einfach ganz wörtlich übersetzt, den Fremden liebend. Und für die Menschen damals hat es natürlich bedeutet, dass man einen Menschen aufnimmt, ihm Nahrung gibt und einen Schlafplatz gibt und natürlich auch noch unter seinen persönlichen Schutz stellt. Das ist so die Definition zu biblischen Zeiten, damals, wo das niedergeschrieben wurde. Und bis ins 15. Jahrhundert war das auch ein ganz wichtiges Kriterium generell, denn man muss einfach bedenken, dass es damals keine Hotels gab, so wie im heutigen Sinne, oder Herbergen. Denn die Gasthäuser oder Herbergen, die waren sehr in Verruf geraten. Das waren nur Sauf- und Hurenhäuser gewesen. Und da ist man nicht einfach so abgestiegen, sondern da war man darauf angewiesen, ja, dass man bei anderen Menschen unterkommt. Und natürlich besonders die Christen waren darauf angewiesen. Ja, jetzt soll natürlich nicht nur der Älteste gastfrei sein. Auch hier wieder bei diesem Kriterium sollen alle Christen gastfrei sein und das natürlich auch in der richtigen Haltung tun. Und dazu wollen wir uns drei kleine Bibeltexte anschauen. Das erste ist Römer 12, 12 und 13. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. 1. Petrus 4, 8 und 9. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Und die dritte und letzte Stelle, Hebräer 13, Vers 1 und 2. Die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne zu wissen, Engel beherbergt. Nach Gastfreundschaft, Engel beherbergt, Entschuldigung, ja, das war der Text zu Ende. Und wir wollen einfach uns da ein paar Punkte anschauen, wie es im Römer 12 steht, nach Gastfreundschaft trachten. Wir hatten das Trachten heute schon mal, das ist ein aktiver Bart, den man tut. Man wartet jetzt nicht, bis jemand vor der Tür steht und bettelt, dass er jetzt wirklich Gastfreundschaft erleben darf, sondern man richtet sein Leben und auch seine Zeit danach aus sozusagen. Und wenn jetzt da nicht unbedingt jemand da wirklich einen Schlafplatz braucht, kann man sich zum Beispiel vornehmen, Geschwister aus der Gemeinde einmal im Monat, alle 2 Monate, meinetwegen auch jede Woche einzuladen, um ihm einfach Gastfreundschaft zu zeigen. Oder zum Beispiel, wenn ein Referent kommt und sucht einen Schlafplatz und die ganze Gemeinde trachtet nach Gastfreundschaft, ja, dann müssten da mindestens, ich würde mal sagen, 20, 30 Hände nach oben gehen und hier, ich möchte, dass der bei mir wohnt. Ich trachte nach Gastfreundschaft. Ja, im 1. Petrus in der Stelle steht gegeneinander. Wir sollten Gemeinschaft untereinander pflegen, wir sollten einander lieben und füreinander sorgen, denn so schreibt Alexander Strauch auch, das kann natürlich nicht passieren, solange unsere Haustüren geschlossen bleiben. Und das gilt natürlich auch in erster Linie für uns Christen untereinander. Lasst uns dazu noch einen Bibelvers lesen, und zwar aus Galater 6, Verse 9 und 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, aber am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, womit einfach die Christen gemeint sind. Gegenüber diesen sollen wir in besonderer Weise Gastfreundschaft üben. Danke. Ja, wir sollen das Ganze auch ohne Murren tun. Ja, man soll einfach den Gast zeigen, dass er wirklich herzlich willkommen ist, dass er einen jetzt nicht gerade die Zeit stiehlt oder dass er zu viel isst, zu viel Dreck macht. Ja, gibt's alles. Oder dass er unpünktlich ist. Nein, wir sollen ihn einfach willkommen heißen. Das heißt Gastfreundschaft ohne Murren. Und im Hebräerbrief werden wir nochmal aufgefordert, das nicht zu vergessen. Also es kann ja sein, dass wir das eine Zeit lang gemacht haben, aber dann irgendwie nachlässig werden. Nein, wir sollen ein Leben lang dranbleiben, ja, gastfrei zu sein. Es ist natürlich so, dass es natürlich auch unterschiedliche Lebensphasen gibt. Ja, wenn man viele kleine Kinder hat oder wenn man langsam älter und gebrechlicher wird, dann ist es natürlich normal, dass man da nicht mehr jedes Wochenende Gäste haben kann. Das heißt, für einen Ältesten, er muss einfach ein offenes Haus haben. Und das Interessante auch ist hier, dass eben dieses Kriterium besonders für den Mann, für den Ältesten hier genannt wird. Und daran sieht man eben auch, dass Ältestenschaft auch sehr in die Ehe, in die Familie mit hineinregiert. Denn wenn der Älteste gastfrei ist, sollte natürlich die Frau auch mitziehen. Und wenn die da was dagegen hat, dann kann der da machen, was er will. Gibt's halt nichts zu essen, ja? Genau. Und in Bezug auf Gastfreiheit möchte ich noch was vom Alexander Strauch vorlesen, der da natürlich gewisse Erfahrungen hat. Was er zum Thema Gastfreundschaft schreibt. Ein offenes Haus ist ein Zeichen eines offenen Herzens und einer aufopfernden, dienenden Gesinnung. Fehlende Gastfreundschaft ist ein sicheres Anzeichen für ein selbstsüchtiges, lieb- und lebloses Christentum. Bei meiner Arbeit als Hirtenältester habe ich festgestellt, dass mein Haus einer der wichtigsten Hilfsmittel ist, über die ich verfüge, um Menschen zu erreichen und sich um sie zu kümmern. Obwohl die Aufgabe der Gastfreundschaft zwar irgendwie nur eine Kleinigkeit zu sein scheint, hat sie doch einen beträchtlichen, bleibenden Einfluss auf den Menschen. Wenn Sie das bezweifeln, fragen Sie doch die Leute, die von einem Ältesten Gastfreundschaft erfahren haben. Sie werden ausnahmslos bestätigen, dass Gastfreundschaft einer der wichtigsten erfreulichsten und denkwürdigsten Aspekte des Hirtendienstes ist. Gott wirkt auf seinen wunderbaren Wegen durch die Beziehung zwischen Gast und Gastgeber, um seinen Kindern Mut zu machen, sie zu unterweisen. Deshalb dürfen wir das Potenzial der Gastfreundschaft für den Dienst an den Bedürftigen der Gläubigen nicht unterschätzen. Wer Gastfreundschaft liebt, liebt Menschen und ist besorgt um sie. Wenn die Ältesten der örtlichen Gemeinde nicht gastfrei sind, wird auch die Gemeinde ungastlich und gleichgültig gegenüber den Problemen anderer sein. So viel zu Alexander Strauch. Und man kann das Ganze auch so zusammenfassen, dass Gastfreundschaft gelebte Nächstenliebe an den Menschen ist und man damit auch ganz konkret ein Gebot umsetzen soll: An der Liebe sollt ihr uns erkennen. Also an der Liebe sollen wir als Christen erkannt werden. Und da ist Gastfreundschaft sicherlich ein sehr, sehr gutes Mittel dazu. Denn die Liebe drückt sich immer auch in Taten aus. So hatten wir es heute Morgen auch in der ersten Stunde. Jesus Christus hat es nicht nur erzählt, sondern er hat seine Liebe bewiesen am Kreuz. Den Bibeltext, der jetzt kommt, den habe ich leider nicht aufgeschrieben auf PowerPoint. Und zwar steht er im Jakobus 2, Vers 14 bis 16. Jakobus 2, Verse 14 bis 16. Da steht: Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nichts, das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ja, in unserer heutigen Zeit ist nicht mehr so sehr das Materielle im Vordergrund, wie es damals bei der Gastfreundschaft war oder wie es hier Jakobus beschreibt. Aber es ist heutzutage wirklich sehr wichtig, Menschen, besonders unter Christen, sich gegenseitig Gastfreundschaft zu erweisen, um einfach auch Liebe auszudrücken. Und das macht man eben mit dieser Gastfreundschaft, denn das, was Jakobus hier sagen will, ist einfach: Ja, was nützen die frommen Sprüche, wenn ihr es nicht einfach mit Taten auch belegt? Ja, auf gut Deutsch, es gibt meinetwegen viele, die Sonntag allein nach Hause gehen, mit niemandem essen können. Wenn man dann sagt, ja, sei gesegnet, schöner Sonntag, aber nie an sie gedenkt und mal einlädt, dann ist es ja nicht gut, sage ich jetzt mal. Ja, sondern man darf das ruhig mit Taten seine Liebe auch begründen. Denn Gastfreundschaft macht einen Menschen nahbar und es baut eben auch Distanzen ab. Und wer gastfrei ist, steigt die Beziehungsebene unter Geschwistern, denn das ist wichtig, weil viele Probleme in den Gemeinden auch auf der Beziehungsebene stattfinden. So hat es Roland Antholzer in seinem Seelsorgeseminar auch gesagt. Und dieser Dienst ist für einen Ältesten auch deswegen besonders wichtig, denn er arbeitet ja mit Menschen zusammen oder für Menschen auch. Und auch hier ist Jesus Christus unser ganz großes Vorbild. Der hatte natürlich auf dieser Erde keine Wohnung, keinen Schlafplatz, aber er ist zu den Sündern gegangen, hat mit ihnen gespeist, hat sich Zeit für sie genommen, hat sie gelehrt und hat dann auch mehrmals zigtausende Menschen Speise gegeben. Und Jesus Christus hat uns eben auch nicht nur angenommen, sondern er hat uns aufgenommen in den Himmel. Und das ist noch um so viel mehr wie einfach nur gastfrei. Er hat uns ja für die Ewigkeit aufgenommen zu sich und eben nicht nur ein paar Tage hier auf dieser Erde irgendwo. Und somit komme ich jetzt auch schon zum Schluss und möchte das Ganze nochmal zusammenfassen. Ein Ältestenamt ist ein Dienst zur Verwaltung der Gemeinde Jesu und dieses beginnt durch ein Vorbild, so wie ihr es hier nochmal seht. Alle Eigenschaften, die ein Ältester hat, sollen auch alle Gläubigen haben oder danach streben. Und natürlich muss der Älteste nicht perfekt sein oder kann auch gar nicht perfekt sein, denn auch er ist nur ein erretteter Sünder. Und alle Eigenschaften des Ältesten leiten sich auch von unserem Jesus Christus ab, der unser ganz großes Vorbild ist in seinem Leben. Und die Eigenschaften möchte ich nochmal zusammenfassen. Da hatten wir als erstes freiwillig. Er soll diesen Dienst eben nicht aus Zwang tun. Er soll untadelig sein. Das heißt, an ihm ist nichts Gravierendes auszusetzen. Er ist Mann einer Frau. Was heißt, er ist dieser einen Frau treu und hängt ihr an. Er ist nüchtern. Was heißt, er ist selbstbeherrscht und ausgewogen. Er ist besonnen, was man mit vernünftig umschreiben kann. Er ist anständig, das heißt, er ist würdig, hat einen ordentlichen Lebenswandel und er ist gastfrei, was heißt, er hat ein offenes Haus. Ja, liebe Geschwister, und wir wollen euch bitten, dass ihr weiterhin für Ältestenschaft in dieser Gemeinde betet, dass wirklich Gott Männer vorbereitet, die diesen Dienst tun können und auch die Familien dazu vorbereitet, denn das hat eben auch Auswirkungen auf die Familie sozusagen und auf die Ehe. Und das war jetzt nur der Schluss und jetzt komme ich ganz zum Schluss. Ich möchte noch ein paar Bücher vorstellen, die eins, was dazu passt, und zwar von Alexander Strauch. Der hat ein Buch über Gastfreundschaft geschrieben und zwar Platz in der kleinsten Hütte. Gibt es ein paar hinten am Büchertisch, kostet nur 5 €. Und das ist nicht einfach nur ein Buch zum Lesen, sondern wie eine Art kleines Mini-Bibelstudium zum Thema Gastfreundschaft. Und dann möchte ich noch ein bisschen Eheliteratur vorstellen. Wie ihr wisst, haben wir die nächsten 2 Jahre so diesen großen Überbau, auch die Ehen in der Gemeinde zu stärken. Da möchte ich euch einen kleinen Flyer empfehlen. Und zwar liegen die hinten aus. 5 Grundlinien der biblischen Ehelehre vom Joachim Kochlovius. Die sind kostenlos, könnt ihr euch einen mitnehmen, ganz kurz was dazu beschrieben. Wer etwas mehr lesen will, kann sich so ein Heft kaufen für 2 €. Wie kann eine gute Ehe besser werden? Da wird einfach drauf eingegangen, ja, Kommunikation, wie man ein Mann wird, die Verantwortung des Ehemanns, Stärken und Schwächen von Frau und Mann. Und ein anderes Heft, was auch 2 € kostet, ist Die Frau in der Nachfolge Jesu Christi heute. Das beschäftigt sich auch mit dem Thema Unterordnung. Und so viel kann ich dazu sagen, Unterordnung ist nicht gleich Gehorsam. Das ist einfach ein Stück was anderes. Das heißt eben Hilfe sein, seinen Mann. Wer dazu näher wissen will, sollte es lesen. Dann hat er auch, er macht ja Eheseminare, der Kochlovius, schon über 300 Stück. Hat auch dazu ein Buch geschrieben, wo das etwas ausführlicher behandelt wird. Das nennt sich Lieben und Helfen. Für, ich glaube, 15 € kostet es. Und da drin geht er eben auch auf Mann und Frau ein. Wie findet man einen Ehepartner? Was ist die Ehe nach Gottes Absicht? Und hat dann auch so ganz interessante Kapitel, wie wenn Männer versagen, emanzipiert sich die Frau. Fand ich auch sehr spannend und interessant. Und für die, die nicht gerne viel lesen, sondern lieber was anhören, hat er hier ein 5-teiliges Eheseminar, der Bund fürs Leben, könnt ihr euch anhören. Das geht auch los mit gelingende Kommunikation, Verschiedenartigkeit, Mann-Frau, Ehefrau sein, Mann sein und wie kann eine Ehe, gute Ehe noch besser werden, kostet 15 €. Amen, jetzt bin ich fertig.